Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Heute ist Internationaler Tag der Nettigkeit.
Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.
Sie haben betrogen, Sie haben gelogen.
Sollte eventuell vielleicht auch in Fiki-Fiki-Anleitungs-TV umbenannt werden.
Ich bitte jetzt wirklich um Mäßigung.
Ja, so geht das noch relativ harmlos zur Sache. Im Deutschen Bundestag, dem Ort für Debatten. Da fliegen ja auch manchmal beleidigende Worte durch den Raum. Und dagegen will Bundestagspräsidentin Bärbel Baas jetzt schärfer vorgehen. Was das überhaupt bringt, höhere Geldstrafen fürs Pöbeln, das schauen wir uns heute genauer an. Außerdem war Sky heute Breaking News mäßig unterwegs.
Just hearing some rumors, can't tell you yet, but do stay tuned our way, because we do think...
Ja, Sie wissen jetzt, dass der Typ, der da in Downing Street No. 10 in London eingelaufen ist, der alte Premier war. David Cameron is back. Damals ist er ja zurückgetreten als britischer Premier und Regierungschef, weil er gegen den Brexit war. Die Leute im Land aber dafür. Was macht der jetzt in der britischen Regierung? Auch dieses Comeback ist heute Thema bei uns. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
So, Kanzler und Außenministerin sind sich einig. Humanitäre Pausen ja, Waffenstillstand nein.
Diejenigen, die Dinge fordern, müssen auch Fragen beantworten. Wie zum Beispiel, wie kann die Forderung nach einem Waffenstillstand akut und jetzt in dieser so furchtbaren Situation denn garantieren, dass Israels Sicherheit gewährleistet ist?
Ja, die Frage stellt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Die Zeit des Waffenstillstands würde die Hamas wohl nutzen, um neue Raketen anzuschaffen. Das ist ihr Gedanke. Die Situation im Gazastreifen, sie spitzt sich weiter zu, vor allem im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. 700 Betten, 2000 Menschen verschanzt darin, kein Strom. Björn Dark ist unser Korrespondent für die Region. Welche Informationen erhaltet ihr denn aus dem Krankenhaus?
Wir konnten gestern mit einem Arzt, der dort arbeitet, telefonieren, wobei er kann gar nicht mehr da arbeiten, hat er ja auch berichtet, seit einigen Tagen keinen Strom mehr. Und das heißt natürlich auch, es gibt zum Beispiel keinen Sauerstoff mehr für die Frühchen in den Brutkästen. Und für ihn, so hat er das beschrieben, ist es unglaublich frustrierend, den Menschen nicht mehr helfen zu können. Es gibt ja auch keine Medizin mehr da. Seit Tagen hören wir auch, dass die Ärzte dort teilweise ja auch ohne Narkose die Menschen operieren mussten, die auf dem Boden liegen, weil es einfach auch keine Operationssäle genug gibt für die vielen Verletzten. Also unfassbare Zustände, wir können uns das kaum vorstellen. Während wir mit ihm telefoniert haben, hörte man auch Schüsse im Hintergrund. Also es wird da auch im direkten Umfeld dieses Krankenhauses gekämpft. Augenzeugen berichten auch, auf dem Gelände oder nah an dem Gelände seien israelische Panzer mittlerweile wirklich sehr schwierig, sehr gefährlich momentan.
Wie darf man sich denn da die Situation konkret vorstellen? Also verschanzt sich da die Hamas im Krankenhaus?
Das ist schwer für uns zu beurteilen. Der Mediziner hat uns auf diese Frage geantwortet. Er habe da von der Hamas noch niemanden gesehen. Die israelische Armee hat allerdings aus ihrer Sicht eindeutige Beweise vorgelegt, dass die Hamas eine große Kommandozentrale in den Tunneln unter dem Krankenhaus angelegt hat. Das klingt insofern plausibel, als sie bei anderen Krankenhäusern auch schon Videomaterial gezeigt hat, dass es da Tunneleingänge gibt. Dass die Hamas eben auch, das ist der Vorwurf, sich gezielt in der Nähe auch von Krankenhäusern zurückgezogen hat, um von dort auch Raketen auf Israel abzufeuern, um von dort auch israelische Soldaten auf dem Boden anzugreifen. Das klingt schon plausibel, allerdings, wir können das selber nicht überprüfen. Die Lage ist viel zu gefährlich und auch unsere Kontaktleute im Gazastreifen können momentan nicht dahin.
Aber was sagst du denn dazu, dass, falls es denn doch stimmt, dass die Hamas da über Jahre hinweg oder zumindest in den letzten Jahren eine Kommandozentrale dort errichtet hat, in diesem Krankenhaus oder an anderen Krankenhäusern, ist das niemandem aufgefallen? Ich meine, wenn man da militärisches Gerät hinfährt, muss das doch mal auffallen.
Klar, aber die Hamas kontrolliert alles im Gazastreifen. Nichts passiert da ohne das Wissen dieser Organisation, der radikalen Kämpfer. Es ist schwer, da in Opposition dagegen zu gehen im Gazastreifen. Und ich glaube, dass auch viele Menschen sich da natürlich auch gerade mit öffentlichen Aussagen zu Hamas zurückhalten, weil sie schlicht auch einfach Angst haben, was ihnen sonst passieren könnte.
Kann man denn den Menschen im Krankenhaus helfen? Gibt es Hilfsorganisationen, die versuchen, da ranzukommen?
Klar, das ist vor allen Dingen das UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser, die im Gazastreifen aktiv sind, die auch versucht haben, in den letzten Tagen immer Hilfskonvoi in den Norden loszuschicken mit medizinischem Gerät. Auch das stößt jetzt allerdings an seine Grenzen. Das Flüchtlingshilfswerk hatte bisher noch ein eigenes Treibstoffdepot. Dort konnten auch Lastwagen betankt werden, die dann die Hilfe an der Grenze zu Ägypten abgeholt haben und auch in den Norden gefahren haben. Aber dieses Treibstofflager ist jetzt langsam auch leer. Es leert sich in den nächsten 48 Stunden, hören wir vom UN-Flüchtlingshilfswerk und dann ist auch das nicht mehr möglich. Das heißt, es ist unglaublich schwierig, Hilfe da in den Norden hinzubringen. Noch dazu laufen die Kämpfe. Es müsste also eine längere Feuerpause auch mal geben mit Zustimmung der Israelis, um da wirklich Hilfe hinzubringen oder die Menschen aus den Krankenhäusern rauszuholen. Wobei das sind Tausende, das sind teilweise dann auch Patienten von Intensivstationen. Das ist unglaublich schwierig.
Und die EU verurteilt wiederum, dass diese Krankenhäuser wohl als Schutzschilde genutzt werden. Über die aktuelle Lage im Gazastreifen war das unser Korrespondent Björn Dahlke. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Großbritannien hat es heute ein politisches Comeback gegeben und zwar für David Cameron. Der sagt euch vielleicht noch was, denn Cameron war ja von 2010 bis 2016 britischer Premierminister und Regierungschef. Doch im Gegensatz zur Mehrheit der Britinnen und Briten war er gegen den Brexit und ist nach dem Referendum dann als Premierminister zurückgetreten. Jetzt ist Cameron also back als britischer Außenminister. Kerstin Ruskowski aus unserem Nachrichtenteam hat sich es genauer angeschaut. Wie kam es dazu?
Ja, der Posten des britischen Außenministers, der war heute spontan frei geworden, weil der bisherige Außenminister James Cleverly auf den Posten des Innenministers gewechselt ist. Und der Job war frei geworden, weil Premierminister Rishi Sunak die bisherige Innenministerin Suella Braverman entlassen hat.
Warum das?
Ja, offenbar, weil Braverman Kritik an der Polizei geäußert hat, deren Chefin sie ja als Innenministerin ist bzw. war. Dazu muss man wissen, dass Braverman zum rechten Flügel der britischen Konservativen gehört und schon öfter für Diskussionen gesorgt hat. Letzte Woche hat sie dann pro-palästinensische Demos in Großbritannien, bei denen eine Waffenruhe im Gazastreifen gefordert wurde, als Hassmärsche bezeichnet.
To my mind, there's only one way to describe those marches. They are hate marches.
Und Braverman hat in dem Zusammenhang auch gesagt, dass die Polizei, ich zitiere, pro-palästinensische Mobs ignorieren würde und mit linken Demonstrierenden angeblich freundlicher umgehen würde als mit rechten. Und jetzt am Wochenende hat es in Großbritannien dann wieder Demos gegeben und dabei gab es dann Handgemenge zwischen der Polizei und rechten DemonstrantInnen. Und da ist der Vorwurf, dass Braverman diese Auseinandersetzung mit ihren Äußerungen geschürt haben soll. Übrigens ist Braverman schon mal als Innenministerin geschasst worden. Vor ungefähr einem Jahr war sie von der damaligen Regierungschefin Liz Truss entlassen worden, weil Braverman angeblich geheime Regierungsdokumente über ihre private E-Mail-Adresse weitergeleitet hatte. Unter Sunak wurde sie dann wieder Innenministerin und jetzt wieder entlassen.
Was passiert denn jetzt mit Braverman?
Ja, vielleicht wird sie nächstes Jahr Parteivorsitzende der Konservativen tatsächlich. Da gilt sie als aussichtsreiche Kandidatin für den Fall, dass die Konservativen die Parlamentswahl verlieren. Was wohl gut passieren könnte, denn aktuell liegen die Konservativen in Umfragen deutlich hinter der Labour-Partei, die aktuell in der Opposition ist. Und es gibt sogar Spekulationen, dass Braverman ihre Entlassung heute vielleicht sogar extra provoziert hat, um sich noch stärker als Kandidatin des rechten Parteiflügels zu positionieren. Berichten zufolge hat sie heute mitteilen lassen, ich zitiere wieder, es war das größte Privileg meines Lebens, als Innenministerin dienen zu dürfen. Ich werde schon bald mehr zu sagen haben.
Oh, das klingt ziemlich selbstsicher, dass das klappt mit dem Parteivorsitz. Was würde das denn bedeuten für die Positionierung der Konservativen in Großbritannien?
Ja, vermutlich einen ganz schönen Rechtsruck. Braverman hat nämlich zum Thema Asyl zum Beispiel das hier gesagt.
Where individuals are being persecuted.
Wir werden nicht in der Lage sein, ein Asylsystem aufrechtzuerhalten, wenn es reicht, schwul zu sein oder eine Frau oder einfach nur Angst zu haben, verfolgt zu werden, um hierher zu kommen.
Und sie hat auch gesagt, dass es ihr Traum sei, ein Flugzeug mit Asylsuchenden in Richtung Ruanda abheben zu sehen. Was übrigens tatsächlich der Plan der britischen Regierung ist, dass Asylsuchende, egal woher sie kommen, in Zukunft von Großbritannien aus nach Ruanda abgeschoben werden, ohne dass ihr Asylantrag geprüft wird und dass sie dann in Ruanda bleiben und da Asyl beantragen können. Das haben Gerichte nur bisher verhindert.
Wir halten fest, heute in Großbritannien hat es eine Regierungsumbildung gegeben und damit ein Comeback des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron. Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
29 Millionen Euro, sagt ihr jetzt nicht, dass ihr es nicht haben wollt, oder? So viel sind nämlich drin im aktuellen Euro-Jackpot. Einmal mitmachen und dann hoffentlich gewinnen oder einmal nach Baden-Baden, Bad 9a, ins Casino, in die Spielbank fahren, alles auf schwarz setzen. Vielleicht ist es aber auch die kleine Tipprunde mit euren Freundinnen und Freunden. Ab wann wird das Glücksspiel zu einem Problem, zur Sucht? Heute, da hat die Bundesregierung den Glücksspielatlas veröffentlicht. Mintu Trana aus unserem Team hat sich den Bericht angeschaut. Was steht drin?
Also es gibt ganz interessante Zahlen. Auf der einen Seite ist die Anzahl der Menschen, die an Glücksspielen teilnehmen, in den letzten Jahren stark gesunken. Also 2007 waren das noch 55%, also etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung. 2021, das sind die letzten Zahlen, waren es dann nur noch 30%. Also könnte man jetzt denken, dass dadurch auch die Zahl der Glücksspielsüchtigen gesunken ist. Mhm. So ist es aber gar nicht. Also ich habe mich mit einer Expertin unterhalten und sie sagt, es gibt in Deutschland immer noch 1,3 Millionen Glücksspielsüchtige und ihrer Einschätzung nach ist die Zahl der Süchtigen eben kaum gesunken.
Was sind denn da so die Hauptgefahren? Also sind es diese klassischen Online-Sachen oder doch die Spielhallen, die es ja in fast jeder große Kleinstadt gibt?
Die gibt es auch nach wie vor und es gibt auch Menschen, die da Probleme entwickeln, aber deutlich auf dem Vormarsch sind wirklich die Sportwetten und Online-Glücksspiele, zum Beispiel an virtuellen Spielautomaten. Dadurch musst du halt nicht mal irgendwo hingehen, sondern kannst einfach zu Hause oder am Smartphone spielen. Verena Küpperbusch, sie ist die Leiterin der Landesfachstelle Glücksspielsucht in NRW und sie beobachtet, dass es dadurch auch sehr viele junge Menschen gibt, die da der Glücksspielsucht verfallen.
Wir haben deutlich jüngere Menschen, die da Probleme entwickeln. Wir haben sehr viele sogar auch mit Studium im Hintergrund, also auch sehr gebildete Menschen, die da Probleme entwickeln. Also diese Problematik ist mitten in der Gesellschaft angekommen.
Leute wie du und ich sozusagen, das ist halt auch das Riesenproblem bei der Spielsucht. Das siehst du den Betroffenen einfach nicht an. Also bei dem Alkoholiker merkst du zum Beispiel eine Fahne oder dass sie nicht gerade auslaufen können. Und Spielsüchtige fallen jetzt von außen nicht direkt auf, sondern sie können ihre Sucht einfacher verstecken.
Wie rutscht man da rein? Gibt es da einen typischen Ablauf?
Das kann sehr schnell gehen. Das hat uns zum Beispiel auch Wladimir vor kurzem mal hier bei Nova erzählt. Er war mit 17 zum ersten Mal zocken in einem Bistro. Da stand so ein Automat. Da war er mit älteren Jungs unterwegs, die regelmäßig schon gespielt haben und auch mal gewonnen haben. Und irgendwann, da hat das auch mal alleine ausprobiert, hat 10, 20 Euro in eine Maschine eingeschmissen und er hat direkt gewonnen.
Dann ging es noch gut, man hat ein paar Glückssträhnen, aber ganz schnell hat sich das Blatt gewendet und man hat angefangen, Geld zu verspielen, was man nicht hatte. Heute mit 22 weiß ich, dass damals schon die Sucht angefangen hatte. Damals wusste ich das auf keinen Fall.
Ja, mit 18 war dann bei Wladimir der Tiefpunkt. Er kam in den Knast wegen schwerer räuberischer Erpressung. Er wollte sich nämlich Geld zum Zocken besorgen. Heute hat er das Ruder rumgerissen und warnt vor seinem Schicksal, weil er hat heute mit 22 Jahren über 40.000 Euro Schulden.
Boah, so knietief in den Schulden drin und so jung. Mhm. Wenn man das jetzt im Freundeskreis oder in der Familie mitbekommt, dass da eine Person spielsüchtig ist oder zumindest solche Anzeichen schon mal hat, wie kann man da helfen?
Also ganz wichtig ist, den Betroffenen kein Geld leihen. Also Spielsucht ist eine Krankheit und Spielsüchtige sind sehr gut darin, Ausreden zu erfinden, warum sie gerade Geld brauchen. Und Verena Küpperbusch von der Landesfachstelle Glücksspielsucht sagt, Angehörige müssen sich auch selbst schützen.
Und auch wirklich gut für sich selbst sorgen, sich so ein bisschen Distanz zu der Sucht des anderen zu verschaffen. Auch Angehörige können Beratung dazu in Anspruch nehmen, die Suchtberatungsstellen, die zum Thema Glücksspielsucht auch beraten immer auch Angehörige. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass sich auch für die Angehörigen nicht alles nur noch um die Sucht dreht und am Ende vielleicht sogar darum, die Betroffenen kontrollieren zu wollen, sondern dass man einfach auch davon mal so ein bisschen Abstand gewinnt.
Übrigens, wenn man bei sich selbst merkt, boah, ich finde Fußball gucken ohne dabei mit Geld zu wetten irgendwie langweilig oder wenn jemand schon anfängt in der dritten spanischen Liga irgendwo zu wetten oder eine Sportart, wo man sich gar nicht auskennt oder wenn man sich eben schon Geld beschafft oder gelogen hat oder Tricks angewandt hat, um irgendwie an Geld zu bekommen, das sind schon so Anzeichen, dass man süchtig ist.
Ja, ich meine, du hast dich heute intensiv damit beschäftigt. Was würdest du noch sagen abschließend, was man als Gesellschaft tun kann?
Es ist natürlich begrenzt, ne, weil Glücksspiel ist ja eh erst ab 18. Da kann man gesetzlich wenig machen, weil die Menschen treffen ja ihre Entscheidungen als mündige, erwachsene Person. Aber es hilft, darüber zu sprechen, das nicht als Tabuthema zu betrachten. Bei einem Aspekt, findet die Expertin Küpperbusch aber, könnte die Politik schon noch mehr tun. Sie findet zum Beispiel die Werbung teilweise problematisch.
Dass in jeder Sportübertragung auch Werbung für Sportwetten gemacht wird. Dass in den Stadien Sportwettenwerbung gemacht werden kann. Das ist ein Problem, weil natürlich auch viele Jugendliche und Kinder sportbegeistert sind und dadurch schnell der Eindruck entsteht, naja, Sportwetten sind was ganz Normales, die gehören dazu zum Sport. Und das halte ich für sehr gefährlich.
Ja, da geht es ja auch darum, besonders junge Menschen vorzuwarnen, weil wir auch beim Fall von Wladimir schon gesehen haben, das kann einem halt auch richtig die Zukunft verbauen. Ja,
absolut. Heute wurde der neue Glücksspielatlas veröffentlicht von der Bundesregierung. Und wenn ihr selbst von Spielsucht betroffen seid oder jemanden kennt, den es so gibt, es gibt in jeder Stadt oder an fast jeder Beratungsstelle, die kriegt ihr auch vermittelt im Netz. Guckt da mal, Termin machen dort. Oder falls ihr schnell was abklären wollt, das auch noch als Info. Die Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW hat eine Expertenhotline eingerichtet. Die Nummer 0800 077 66 11.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manchmal ist Rumpöbeln ja ganz befreiend. Klar, wenn man Frust und Ärger hat, dann muss das auch mal raus und dann suchen sich manche den Kanal Fußball oder Fußballstadion und dann geht's da zur Sache. Am besten man macht's für sich alleine im Wald, da kommt keiner zu Schaden. Eins ist aber sicher, wir sollten uns schnell wieder abregen und an manchen Orten ist Rumpöbeln dann auch wirklich unpassend. Im Deutschen Bundestag zum Beispiel. Die Präsidentin Bärbel Baas will deswegen dort die Strafen fürs Pöbeln erhöhen. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat vielleicht sogar den Auslöser dafür gefunden.
Ich bitte jetzt wirklich um Mäßigung, weil ich jetzt etwas machen muss. Weil ich jetzt etwas machen muss, das ist mir wirklich nicht leicht gefallen.
Der Deutsche Bundestag am 7. Juli 2023. Es ist die letzte Sitzung vor der Sommerpause und die Parlamentspräsidentin Bärbel Baas hat die Stimmung im Saal gerade wieder auf ein erträgliches Maß herunterbekommen, aber sie wirkt noch sichtlich angegriffen.
Es hat hier kurz vor der Abstimmung vor dem Präsidium von Abgeordneten Michael Schrodi einen wirklich derartigen verbalen Angriff auf das Sitzungspräsidium gegeben, so dass ich das als eine mehr als geringfügige Verletzung des parlamentarischen Ordnung, die wir haben, werten muss.
Was war passiert? Um kurz nach 10 will die Union den Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen in den Bundestag zitieren. Und daraufhin wird es unruhig im Saal. Und Michael Schrodi von der SPD platzt der Kragen. Er springt auf, läuft auf die Präsidentin zu, beschuldigt den CDU-Chef Friedrich Merz, mit Faschisten zu stimmen und die AfD salonfähig zu machen und angeblich wirft er einem Schriftführer einen Wichser an den Kopf. Und weil das schlicht und ergreifend zu viel ist, erklärt Bärbel Baas offiziell:
Ich erteile dem Abgeordneten Michael Schrodi dafür ein Ordnungsgeld.
Der kurze Ausraster kostet ihn jetzt also 1.000 Euro. Und weil sie meint, dass sich solche Auftritte in den letzten Jahren gehäuft haben, will Bärbel Baas die Höchststrafe dafür in Zukunft mindestens verdoppeln, also auf 2.000 Euro oder mehr hinaufsetzen. Der Bild am Sonntag hat sie gesagt, sie bekäme immer wieder Zuschriften mit dem Vorwurf, dass die Abgeordneten sich schlimmer aufführen würden als Rowdies auf dem Schulhof. Sie verteile deswegen immer wieder Rügen und Ordnungsrufe, die hätten allerdings nicht die gewünschten Konsequenzen. Bei einer einzigen Rüge kann sie nämlich nur hoffen, dass der Pöbler sich zurücknimmt. Von der Sitzung ausgeschlossen ist er aber erst nach der dritten Ermahnung.
Herr Abgeordneter Fischer, ich rufe Sie zur Ordnung.
Einer hat dieses Kunststück geschafft. Der Grünen-Abgeordnete und spätere Außenminister Joschka Fischer.
Es war am 18. Oktober 1984, als er zu Bundespräsident Richard Stücklen sagte, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.
Herr Abgeordneter Fischer, ich rufe Sie zum zweiten Mal zur Ordnung. Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Teilnahme der weiteren Sitzung aus.
Joschka Fischer wurde damit wahrscheinlich zum bekanntesten Zwischenrufer des Bundestages. Der aktivste war er aber bei weitem nicht. Vor ihm gab es schon ganz andere prominente Pöbler aus allen Parteien. Herbert Wehner von der SPD war berühmt. Franz Josef Strauß von der CSU berüchtigt. Und Ottmar Schreiner, wieder SPD, tat sein Bestes, um den Anschluss an die beiden nicht zu verlieren. Und 2005 hat sich ein Satiremagazin aus dem hohen Norden, der Helgoländer Vorbote, die Mühe gemacht, die Störaktivitäten der damaligen Legislaturperiode akribisch zusammenzuzählen.
Im Bundestag sitzen harte Kaliber, Schwachmatiker, Schutzgelderpresser und Analphabeten,
zitierte der Chefredakteur des Vorboten Timo Rieck aus den damals gängigen Beleidigungen. Und er gab bekannt:
Wir vom Helgoländer Vorboten haben 57.854 einzelne Zwischenrufe gezählt in 185 Sitzungen.
die dieser Bundestag in der 15. Legislaturperiode bisher absolviert hat.
Und er kürte einen Spitzenreiter.
Also sagen Sie es gleich deutlich, ich bin die Nummer 1.
Jörg Taus von der SPD. Der Name ist allerdings sportlich.
Wenn ich morgens in den Plenarsaal reinkomme und Guten Morgen sage, dann finden Sie bereits den Zwischenruf Abgeordneter Taus Doppelpunkt Guten Morgen.
Seither hat sich eine Sache aber verändert. Die Plätze 2 bis 27 der damaligen Liste gingen ebenfalls an Männer. Die erste Frau taucht erst auf Platz 28 auf. Heute, in der aktuellen Legislaturperiode, gingen die meisten Ordnungsrufe dagegen an die AfD. Und dort ganz vorne mit dabei ist Beatrix von Storch. Sie hat seit Oktober 2021 schon 10-mal eine Rüge kassiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So Brille auf und ab in die andere Realität. VR-Brillen bringen uns dahin, vor allem ja im Gaming-Bereich. Jetzt haben Forschende vom Max-Planck-Institut und von der Uniklinik in Tübingen aber herausgefunden, dass virtuelle Realitäten auch bei der Behandlung von Magersucht helfen können. Deutschlandfunk Nova-Reporter Lukas Rosendahl hat sich's für uns genauer angeschaut. Lukas, wie funktioniert das? Was sieht man da durch die VR-Brille?
Also dein Beispiel mit diesen Computerspielen, das trifft es tatsächlich schon ganz gut. Neben dieser Brille bekommen die Patientinnen und Patienten nämlich noch so einen Joystick in die Hand, über den die dann ihren virtuellen Avatar steuern können. Und dann sieht das ehrlich gesagt alles ziemlich ähnlich aus, wie wenn man in den Spiegel guckt. Also man sieht sich selbst. Und auch alle Bewegungen, die man eben macht, die werden über Sensoren erfasst und dann auch an den Avatar übertragen. Aber der Computer, der zeigt dich eben mit mehr Körpergewicht. Also so, wie es nach den Maßstäben des Body Mass Index eben gesund wäre. Und wichtig ist da eben, dass dieser Avatar ansonsten möglichst menschlich aussieht und nicht wie irgendeine Computerfigur. Deswegen haben die Forschenden vorher tausende Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Körpern in so einem 4D-Scanner eingescannt. Und auf der Grundlage entstehen dann eben diese Avatare.
Also es geht darum, sich selbst in einem anderen Körper zu sehen. Und dann passiert was? Wie genau hilft das jetzt bei Magersucht?
Also vielleicht nochmal ganz grundsätzlich. Das Ganze ist natürlich nur eine Erweiterung einer klassischen Therapie. Also die Patientinnen und Patienten, die machen trotzdem noch weiter so Sachen wie eine Ernährungstherapie, wo man sich dann zum Beispiel damit befasst, eine gute Struktur für seine Mahlzeiten zu entwickeln. Und die Idee mit der VR-Brille, die ist aber eben, sich selbst zu sehen in einem gesunden Körper. Und das kann dann den eigenen Selbstwert steigern und einem auch die Angst davor nehmen, dass man zu dick sein könnte. Das sagt auch die Patientin Christina, die hat die VR-Brille in der Therapie ausprobiert.
Was ich immer gut fand, war die Brust, weil ich dann gedacht habe, so, ja, ein bisschen mehr Brust, das wäre ja gar nicht so schlecht. Was ich immer so ein bisschen problematisch fand, war die Hüfte und Bauch, weil man hat eigentlich eine gute Figur und dann ragt dieser Bauch ein bisschen raus. Was ich mir aber sagen lassen habe, ist normal, weil oft halt man zuerst am Bauch zunimmt und sich dann der Körper hinterher formt.
Ja, das hat sie in einem Beitrag vom SWR erzählt. 30 Minuten hat Christina sich in mehreren Sitzungen immer wieder diesen Avatar auf der VR-Brille angeguckt. Und das Körpergewicht von dem Avatar, das wurde dann optisch immer mal wieder leicht erhöht.
Okay, das hat man da gemacht an der Uniklinik in Tübingen und dann diese positiven Gefühle von den einzelnen Patientinnen wissenschaftlich untersucht?
Ja, genau. Also 24 Patientinnen, die haben sich die Brille für eine erste Studie jetzt mal aufgesetzt. Und da kam eben raus, fast alle haben sich nach dieser Behandlung gesagt, dass sie durch diesen Avatar beim Gesundwerden, dass ihnen da geholfen wurde. Also das ist ein erster Erfolg, der jetzt aber auch noch weiter untersucht werden soll. Zumal die Idee für diese VR-Brillentherapie, die ist den Forschenden mehr oder weniger zufällig gekommen. Das sagt hier die Projektleiterin Simone Behrens, auch im SWR.
Wir haben in früheren Studien, wo es eigentlich um Körperwahrnehmung von Patientinnen mit Magersucht ging, Zufallsbefunde gehabt, dass es für die wahnsinnig aufregend war, sich eben anzuschauen, aber es ihnen hinterher irgendwie besser ging. Und als dann dieser therapeutische Blick bei mir dazu kam, war eben der Wunsch gereift, es auch nutzbar zu machen im Sinne von Interventionen für die Patientinnen.
Und so ein realistisches Körperbild von sich selbst, das kann gerade am Anfang von so einer Magersuchttherapie sehr wichtig sein, sagt sie. Da geht es nämlich vor allem darum, dass die PatientInnen zunehmen. Und viele, die können sich so ein Leben als normalgewichtige Person gar nicht richtig vorstellen. Und so klassische Motivationstechniken, die man immer sagt, ne, setz dir kleine Ziele, dann kommst du immer weiter, die funktionieren bei diesen Leuten deswegen oft gar nicht mehr.
Also wir halten fest, VR-Brillen können bei der Behandlung von Magersucht helfen, weil die PatientInnen und Patienten sich selbst mit gesundem Körpergewicht sehen. sehen und so die Angst vorm Zunehmen verlieren könnten. Ausprobiert hat man das am Max-Planck-Institut zusammen mit der Uniklinik Tübingen. Die Infos dazu, die kamen von Lukas Rosendahl aus unserem Team. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.